Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Es waren mehrere Notrufe, die am Abend des 8. November 2017 bei der Polizeibezirksleitstelle Gmunden eingegangen, dann aber immer wieder abgebrochen sind. Da hat noch niemand geahnt, dass diese von einem Bergsteiger stammten, der seit Tagen in einer 12 Meter tiefen und verschneiten Doline am Dachstein kauerte und auf seine Rettung hoffte. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten. Und ich freue mich, dass ich für diese Folge des Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich wieder einmal einen Helden begrüßen kann, und zwar Jakob Ebner. Er ist Facharzt für Kardiologie und seit dem Jahr 2012 als Bergrettungsarzt der Ortsstelle Mollen tätig. Er wird mit mir über diesen ganz besonderen Rettungseinsatz am Dachstein sprechen, der sich dieser Tage zum 8. Mal jährt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ebner, bei uns im Studio.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Dr. Ebner, wie war denn das damals in der Nacht vom 8. auf den 9. November 2017? Wie und vor allem, wann haben Sie denn von dem Einsatz erfahren?
Ich bin an diesem Abend, ich weiß es noch sehr genau, schlafen gegangen. Ich war sehr müde, weil ich die Nacht zuvor im Krankenhaus Nachtdienst hatte. Bin dann noch 16 Kilometer gelaufen, weil ich gerade für den Halbmarathon trainiert habe in dieser Zeit und bin deswegen sehr, sehr schnell und auch sehr tief eingeschlafen. Bis mich dann um 0.38 Uhr, also kurz nach Mitternacht, ein Alarmierungs-SMS für die Bergrettungsärzte Oberösterreich erreicht hat, in dem gestanden ist, dass ein bevorstehender Abtransport eines verletzten Wanderers am Dachstein ansteht und für diesen Einsatz ein Bergrettungsarzt oder eine Ärztin gesucht wird.
Gut, Sie haben erwähnt, Sie haben aber schon einen sehr langen Lauf hinter sich gehabt. Das war auch nach Mitternacht schon. Wie war Ihre Reaktion? Haben Sie sich gleich darauf gemeldet oder haben Sie sich gedacht, warten wir mal, ob sich jemand anderer meldet?
Also grundsätzlich meldet man sich immer gleich sofort, wenn ein Einsatz ist. Da gibt es eigentlich nicht, schauen wir, ob jemand anders kommt. Nachdem aber der Dachstein schon sehr weit weg ist von Mollen, habe ich mir dann einmal gedacht, nicht direkt mein Einsatzgebiet und ich würde zu lange für die Anreise brauchen, um überhaupt bei diesem Einsatz eine Hilfe zu sein. Und habe dann im ersten Moment einmal versucht, wieder einzuschlafen, vor allem weil es auch sehr viele fähige Bergrettungsärzte im Salzkammergut gibt.
Sie sagen, Sie sind sehr weit weg. Wie weit sind denn Sie entfernt gewesen vom Beginn dieser Suche?
Also ich habe es dann gleich mal in Google Maps eingegeben und habe herausgefunden, dass ich 1:50 mit dem Auto brauche und es ungefähr 65 Kilometer Anreise sind, aber die Strecke ist ja nicht optimal in die Gosau.
Also deswegen von Mollen nach Gosau.
Ja, okay. Richtig, genau.
Das heißt, Sie haben sich aber dann doch entschieden oder wie ist es dann weitergegangen?
Ja, natürlich kann man da als Vollblutbergretter nicht einschlafen, ohne sich wenigstens einmal kurz gemeldet zu haben. Und ich habe dann natürlich schon sofort den Einsatzleiter Michael Gruber angerufen, um mich zu erkundigen, ob Sie eh schon einen Arzt gefunden haben.
Und was war die Antwort?
Er hat gesagt, na super, dass du anrufst, Jakob, wir haben noch keinen Arzt gefunden, bitte pack deine komplette Winterausrüstung mit Lawinen, Airbag, Ski, Felle und die ganze Einsatzausrüstung sowie das medizinische Material und mach dich auf den Weg zu uns, weil ohne Arzt findet der Einsatz nicht statt.
Wie spät war es da?
Da war es in etwa 1 Uhr morgens und das war auch dann der Zeitpunkt, wo mir das Adrenalin in die Adern wortwörtlich geschossen ist und ich gewusst habe, ohne Arzt findet dieser Einsatz nicht statt, ohne Arzt hat dieser Patient keine Chance und ich habe meine Sachen gepackt.
Das heißt, Sie waren alarmiert, Sie haben Ihre Sachen gepackt, die Ski stehen bereit oder wie ist das?
Ja, also unsere Winter- und Sommerausrüstung ist eigentlich immer einsatzbereit, zumindest bei mir fix fertig gepackt. Ich habe dann noch die Versorgung, also einige Liter Wasser eingepackt, habe eine Banane gegessen und 300 Gramm Milka Gansnuss mitgenommen. Was anderes hatte ich nicht zu Hause zu diesem Zeitpunkt.
Okay. Was war denn da bekannt? Wo muss denn die Suche beginnen? Wo, dass man von wo aus sollte losgegangen werden und wohin hinauf? War das schon klar in dieser Nacht?
Also grundsätzlich war es ja so, dass man gewusst hat, er ist im Gebiet des Dachsteins wahrscheinlich unterwegs. Mehr hat man nicht gewusst zu diesem Zeitpunkt. Und Man hat dann schon gewusst, dass er einen Notruf-SMS abgesetzt hat, dass er in einer Felsspalte sitzt. Und wer in diesem Gebiet am Dachsteinplateau schon unterwegs war, der weiß, dass es sehr viele Dolinen und Felslöcher gibt und dass eine Suche sehr, sehr schwierig ist, um wirklich die exakte Position dann irgendwie herauszufinden, wo der Patient dann ist.
Gut. Sie setzen sich ins Auto, voller Adrenalin, wie Sie gesagt haben, haben ihr ganzes Material zusammengepackt und fahren einmal los, 1:50 mindestens fahren Sie los. Jetzt schwenken wir mal zurück. Der besagte Bergsteiger, wie sich dann später herausgestellt hat, war der Henning K., wir nennen hier seinen Nachnamen nicht, aus Persönlichkeitsgründen. Er stammt aus Duisburg und war zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt. Warum hat man das gewusst? Woher hat man das gewusst? Da waren ja ein paar Tage davor, sind ja ganz wichtig, dass wir die jetzt beleuchten.
Absolut. Also die Geschichte war so, dass er seinem Vater am Freitag angekündigt hat, er fährt in die Berge. Hat aber niemandem gesagt, wohin, auch nicht in welches Land. Und nachdem sich Henning K. dann einige Tage gar nicht gemeldet hat, hat sein Vater eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Das war 3 Tage später.
Und man wusste aber nach wie vor nicht, wo gesucht werden soll. Also aus diesem Grund hat man dann aber auch eine eben europaweite Fahndung ausgeschrieben. Das war am Mittwoch.
Das ist richtig. Henning wurde am Mittwoch zur europaweiten Fahndung im Schengen-Raum ausgeschrieben. Und die Kriminalbeamtin aus Duisburg in Deutschland hat dann veranlasst, dass der Mietwagen geortet wird. Und der Mietwagen, den Henning K. praktisch gemietet hatte, von einer Wiener Mietwagenfirma, konnte im Bereich des vorderen Großaussees geortet werden.
Dann greifen wir nochmal zurück. Er hat sich, wie gesagt, verabschiedet von seinem Vater, fährt am Samstag dann mit einem Auto einer Wiener Mietwagenfirma, einem Opel Mokka, wie sich später herausgestellt hat, fährt er dann nach Gosau. Und sein Wunsch war, der wollte am Samstag um 9 Uhr ist er losgegangen vom vorderen Gosausee aus Richtung Adamek-Hütte, wollte er aufsteigen. Diese Adamek-Hütte liegt in der Höhe von 2196 Metern Höhe. Ist da aufgestiegen, es war ein sehr gutes Wetter. Der deutsche Bergsteiger hat es öfters gemacht, dass er alleine unterwegs war. Er war auch erfahren, sehr erfahren, wie ich gehört habe, oder?
Er war grundsätzlich alpinistisch erfahren, er war auch sehr gut ausgestattet. Es waren auch die Bedingungen grundsätzlich gut. Zu dieser Zeit sind dort allerdings sehr wenig Menschen unterwegs, muss man sagen, in dem Gebiet. Also im November ist dort nicht jetzt die Wintersaison noch nicht und die Sommersaison ist vorbei. Also es sind sehr wenige Wanderer in diesem Gebiet unterwegs. Und deswegen war er praktisch allein auf weiter Flur. Und man muss jetzt mit 45 Jahren natürlich seinen Eltern gegenüber nicht Rechenschaft ablegen, wo man ist, aber es ist schon sehr empfehlenswert, einfach einmal ganz kurz zu sagen, ich bin in diesem Gebiet unterwegs, habe diese Tour vor und möchte zu diesem Zeitpunkt wieder zurück sein.
Und ich starte jetzt.
Ja, das wäre eine sehr hilfreiche Information gewesen.
Wie sich dann später herausgestellt hat, an dem Samstag, wie gesagt, um 9 Uhr ist er losgegangen und ungefähr eine halbe Stunde vor dem Ziel, so es wird zwar so gegen 14 Uhr.
Richtig.
Ist es dann unterhalb des 2316 Meter hohen Schreiberwandecks zu dem Unglück gekommen. Und Henning K. ist in eine 12 Meter vom Schnee verdeckte Doline gestürzt. Und danach ist der Kontakt zur Außenwelt komplett abgerissen. Herr Dr. Ebner, was ist denn genau eine Doline?
Bei uns in Oberösterreich sind ja die meisten Berge aus Kalkstein und über die jahrtausendelange Einwirkung des Wassers kann es vorkommen, dass der Kalkstein sich auflöst und dass Dolinen praktisch so ausgewaschene Höhlen dann entstehen. Also eine Doline ist letztendlich eine riesige, also mehr oder weniger riesige Höhle innerhalb eines Kalksteinmassivs. Mhm. Und von denen gibt es eine große Zahl in diesem Gebiet und die ist trichterförmig aufgebaut. Also der Eingang oben ist meistens relativ eng. Deswegen sieht man sie nicht gut und nach unten hin laufen sie trichterförmig aus, sodass dann oft gewaltig große unterirdische Räume entstehen, bis hin zu den großen Höhlen, die bekannt sind in unserer Gegend.
Und das heißt natürlich, wenn man dann da hinunterstürzt, ist es aus eigenen Kräften überhaupt nicht möglich, da jemals wieder herauszukommen, nachdem das so ein Trichter ist.
Es ist sehr unwahrscheinlich, also jede Doline ist etwas anders gebaut, aber es ist sehr unwahrscheinlich, da selbstständig aufsteigen zu können. Und das nächste Problem, das Henning K. hatte, dass er vom Grund der Doline, wo er lag, keinen Handyempfang hatte, weil die Handys strahlen senkrecht nach oben in den Himmel, strahlen praktisch, und der Sendemasten nicht erreicht werden kann.
Schrecklich, die Vorstellung, 12 Meter abzustürzen und irgendwo im Nirgendwo zu sein. Er hat ja auch nicht irgendwie gewusst, kommt noch jemand. Es war ja November, wie Sie gesagt haben, kaum was los am Berg. Wer geht schon im November, jetzt im November, dann noch solche derartig alpinen Touren? Wie gesagt, am Samstag ist er da hineingestürzt und der Kontakt zur Außenwelt abgerissen. Und am Mittwoch ist dann Henning K. europaweit zur Fahndung ausgeschrieben worden, weil man ja eben überhaupt nicht gewusst hat, wo er ist. Ist er in Deutschland, ist er in Österreich, in der Schweiz? Man wusste es nicht.
Richtig. Also Gott sei Dank, die deutsche Gründlichkeit hat dazu geführt, dass er zur Fahndung ausgeschrieben wird. Und die Kriminalbeamtin hat dann den Mietwagen in Gosau orten lassen. Die Polizeistreife bei Gosau konnte den Mietwagen am Parkplatz des vorderen Gosausees finden. Er war eingeschneit. Und somit hat man gewusst, das Auto steht wahrscheinlich schon länger da und die Spuren haben sich verdichtet, dass Henning K. im Bereich des Dachsteinmassivs unterwegs sein musste.
Da waren wir jetzt, sind wir jetzt am Mittwoch so, ja. Wie ist es dann weitergegangen? Also es ist Mittwochnachmittag, wo man das Auto gefunden hat, so gegen 16 Uhr.
Genau.
Gut.
Es ist dann so gewesen, dass die alpine Einsatzgruppe der Polizei verständigt wurde. Die haben zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise gerade eine zweitägige Übung absolviert und die haben dann einmal eine Grobsuche durchgeführt. Man muss sich ja vorstellen, es ist November, Nachmittag, es war bereits Einbruch der Dunkelheit zu rechnen und die alpine Einsatzgruppe der Polizei hat dann einmal begonnen, die gefährlichsten Stellen in diesem Bereich, wo der Wanderer abgängig war, abzusuchen und man hat auch davon ausgehen müssen zu diesem Zeitpunkt, dass er nicht mehr lebt, weil es ist ja noch kein Notruf zustande gekommen, man hat nichts gehört, das Auto wurde gefunden. Das heißt, man hat einmal so typische Felswände, wo viele abstürzen oder Felsabbrüche begonnen abzusuchen. Und nachdem es schon dunkel war und Einbruch der Dunkelheit nahte, ist es dann so gewesen, dass für den Donnerstag eine sehr große Suchaktion mit mehreren Bergrettungsortstellen, mit viel Personal und auch gemeinsam mit der Alpinpolizei organisiert wurde, die starten sollte, sobald der Tag wieder anbrach.
Das heißt, da waren sehr viele trotzdem gute Voraussetzungen gegeben, nämlich auch, dass die Suchmannschaften aufgrund dieser Übung, die in dem Gebiet schon stattgefunden hat, schon irgendwie beisammen waren. Man hat schon gewusst, irgendwas ist da los, wir müssen suchen. Man hat schon begonnen, in diesem Gebiet einmal die üblichen möglichen Absturzstellen anzuschauen, aber gefunden hat man nichts. Die Suche ist dann am Mittwoch einmal wieder abgebrochen worden und eben, wie Sie gesagt haben, für Donnerstag geplant gewesen. Aber am Mittwoch am Abend, so gegen 21 Uhr, ist dann was passiert. Wieder mal etwas, eine gute Voraussetzung, nämlich es ist bei der Polizei Bezirksleitstelle Gmunden, sind plötzlich mehrere Notrufe eingegangen. Und der dort diensthabende Polizist hat sehr geistesgegenwärtig reagiert.
Genau, also die Kommunikation innerhalb der Exekutive hat perfekt funktioniert. Es waren die betreffenden Dienststellen und auch die Leitstellen informiert, dass ein Wanderer abgängig war zu diesem Zeitpunkt. Dadurch hat der Gruppeninspektor in der Bezirksleitstelle Gmunden sich schon gedacht, dass diese 6 Notrufe, die eingegangen sind, möglicherweise von dem Wanderer stammen. Das Problem war, durch den schlechten Empfang aus der Doline konnte keine Sprachkommunikation zustande kommen. Und deswegen hat der Gruppeninspektor sich dann gedacht, er versucht es per SMS, hat sein privates Handy herangezogen und ein SMS an die Nummer geschickt, die Notrufe abgesendet hat.
Wie sich dann herausgestellt hat, hat er dann tatsächlich, der Henning K. aus seiner Doline, eine Textnachricht, eine SMS zurückgeschickt, nämlich mit dem Inhalt so sinngemäß, dass er vor 4 Tagen in einen Felsspalt gestürzt ist und verletzt ist und sich selbst nicht befreien kann. Und er hat aber dann doch sehr gut seine Koordinaten durchgeben können.
Ja, richtig. Er hat dann, nachdem er viel Zeit zum Nachdenken hatte, ist er draufgekommen, dass er den letzten Punkt seines GPS-Tracks, seiner Sportuhr, heranziehen könnte als den Punkt des Absturzes, weil da ist ja der Empfang abgerissen, und konnte auch in einem weiteren SMS dann dem Leitstellenbeamten der Polizei die genauen Koordinaten durchgeben. Und jetzt sind die Dinge richtig ins Rollen gekommen, weil jetzt wusste man, der Wanderer lebt. Jetzt wusste man, die Zeit ist kritisch, er ist schon lange vermisst, er ist wahrscheinlich unterkühlt und er ist verletzt und er kann sich nicht selbst befreien. Und jetzt hat die eigentliche Alarmierungskette ihren Lauf genommen. Es wurden unmittelbar mehrere Bergrettungsortstellen alarmiert. Das war dann um 0.40 Uhr ungefähr, also kurz nach Mitternacht, wurden die Bergrettungsortstellen Hallstatt, Obertraun, Gosau, Bad Gäusern und auch die Bergrettungsärzte alarmiert.
Man hat also diese eigentlich ursprünglich für Donnerstag Vormittag geplante Suchaktion vorgezogen, kurz nach Mitternacht, also es ist Donnerstag früh, also kurz nach Mitternacht. Und man muss einmal sagen, wenn man sich das so anhört, hat es da auch trotzdem auch weitere gute Umstände dazu gegeben, nämlich wenn man sich vorstellt, der Henning K. liegt in dieser Doline schon seit Tagen, hatte aber noch Handyempfang. Also er hatte auch, der Akku seines Handys hat funktioniert, das heißt, der war schon derart alpin erfahren, dass er gewusst hat, er muss seinen Akku schützen, um aber ganz gezielt dann wieder versuchen, einen Notruf abzusetzen.
Genau, also er hat sehr schlau agiert und sich den Akku des Telefons eingeteilt. Man hat auch mehrere Handypeilungen versucht, parallel zu den Suchmaßnahmen. Die sind aber nicht so leicht, einerseits aus Datenschutzgründen, andererseits auch aus technischen Gründen. Kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man dann genau die Position eines Vermissten bekommt, wenn man das Handy peilt. Und die erste Handypeilung war völlig ergebnislos. Und die zweite Handypeilung konnte dann das Suchgebiet aufs Dachsteinplateau eingrenzen, was uns aber auch jetzt nicht unmittelbar weitergeholfen hat. Erst die Koordinaten waren dann wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und wir haben uns dann auf den Einsatz vorbereitet. Die alpine Einsatzgruppe und alle Bergretter.
Wie weit war diese Stelle, wo man gewusst hat, da muss er sich befinden aufgrund der Koordinaten? In was für einer Höhe war diese Stelle? Was hat man da gewusst?
Also die Unfallstelle war eben dieser Dolineneingang, der war von Schnee bedeckt und das war auf 1950 Metern Seehöhe. Und durch diese Schneedecke über der Öffnung hat der Henning K. das einfach nicht gesehen und ist auf dieser Höhe dann in die Doline eingebrochen und 12 Meter abgestürzt.
Und aus welcher Höhe sind die Bergretter, die Einsatzkräfte losgegangen? Nur, dass man sich vorstellen kann, wie viele Höhenmeter da zu bezwingen waren.
Ich weiß es nicht genau, wie hoch der hintere Gosausee liegt, wo wir weggegangen sind, aber wir waren in etwa 2 Stunden plus minus unterwegs. Also es sind wahrscheinlich geschätzt sicherlich 1200, 1300 Höhenmeter. Ich habe die genauen Aufzeichnungen jetzt aber nicht mehr.
Kein Problem, aber man kann sich vorstellen, dass da schon tatsächlich das ein sehr langer Weg war und es waren ja auch widrige Umstände. Es war stockfinster und es war ja schon waren winterliche Verhältnisse am Dachstein.
Ja, richtig. Also der erste Stoßtrupp, wir nennen das schneller Stoßtrupp, das sind diejenigen, die mit leichtem Gepäck einmal sich auf die Suche machen, mit dem Notwendigsten zur Erstversorgung. Und die sind aufgestiegen mit Skiern und mussten durch den knietiefen Schnee eigentlich den Aufstieg spuren. Dann ist der zweite Suchtrupp praktisch weggegangen. Das habe ich am Funk schon mitgehört bei der Anfahrt.
Sie sind ja noch im Auto gesessen.
Ich bin zu diesem Zeitpunkt noch im Auto gesessen, wo der erste Stoßtrupp weggegangen ist. Habe dann schon gehört, jetzt kommt der zweite Trupp mit dem schweren Material für die eigentliche Rettung. Und wir haben dann den dritten Trupp praktisch dargestellt mit dem medizinischen Equipment. Das waren der Polizeibergführer Kurt Arnold und ich, die aufgestiegen sind, sowie zwei weitere Bergretter, die mit Seilen dann uns noch unterstützt haben.
Wie viele Helfer, wie viele Einsatzkräfte waren denn da in etwa im Einsatz?
Meines Wissens waren 15 Bergretter im Einsatz, sowie 10 Beamte der Polizei, der alpinen Einsatzgruppe.
Da war ein gutes und wichtiges Zusammenspiel zwischen Alpinpolizei und Bergrettung.
Ja, also die Kooperation war exzellent zwischen den Einsatzorganisationen. Das war nicht immer so. In der Vergangenheit hat es da durchaus vor vielen, vielen, vielen Jahren einmal gewisse Konkurrenzmomente gegeben. Und bei diesem Einsatz hat alles perfekt funktioniert.
Sie sind dann nach knapp 2 Stunden Anfahrt dann angekommen in der Gosau. Wie Sie losgegangen sind, was hatten Sie in Ihrem Gepäck?
Also grundsätzlich, zuerst hatte ich Bedenken, dass ich die Bergrettungsortstelle in Gosau finde in der Nacht. Es war aber dann kein Problem, dort war ein Meer aus Blaulicht, als ich eingetroffen bin. Und wir haben dann einmal gemeinsam kurz die Taktik besprochen, haben unser Material auf das Notwendigste beschränkt, weil Gewicht ist bei einem langen Zustieg schon ein großer Faktor, vor allem wenn man schnell sein muss.
Was haben Sie eingepackt?
Ich habe eingepackt.
Oder ausgepackt aus dem
ja, eingepackt habe ich auf alle Fälle warme Kleidung, weil ich wusste, es wird sehr kalt. So wie das notwendigste medizinische Material. Ich bin von einer Unterkühlung auf jeden Fall ausgegangen, Verbandsmaterial. Das notwendigste aus meinem Arztrucksack habe ich mitgenommen, aber nicht alles. Ich habe meinen Klettergurt zurückgelassen, ich habe meinen Helm zurückgelassen, weil in diesem Fall ausnahmsweise einmal nicht mit Steinschlag zu rechnen war. Wir mussten einfach Gewicht sparen. Und deswegen sind wir dann mit dem notwendigsten Material aufgestiegen. Wir haben uns dann auch das Material auf die Rucksäcke aufgeteilt, dass jeder genug hat. Lawinenverschütteten Suchgerät war natürlich mit dabei. Also Sicherheitsdenken ist bei uns an erster Stelle bei der Bergrettung.
Und Sie sind auch, so wie die Einsatzkräfte vom ersten Stoßtrupp, auch mit den Skiern losgegangen?
Wir haben uns dann Schneeschuhe genommen, weil wir von den ersten Trupp schon gewusst haben, dass es mit Skiern gar nicht so leicht ist, weil man relativ eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit ist, und mit den Schneeschuhen waren wir wendiger und auch schneller im Aufstieg.
Wie ist es Ihnen damit ergangen, mit Schneeschuhen?
So war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich Schneeschuh gewandert bin.
Oh, noch zusätzliche Herausforderung?
Ja, aber es war kein großes Problem. Es hat eigentlich gut funktioniert. Wir sind ohne Schneeschuhe gestartet und haben ab der Schneefallgrenze dann eigentlich auf die Schneeschuhe gewechselt.
Und das hat sich als sehr gute Entscheidung herausgestellt, weil man, wie Sie gesagt haben, mit so Schneeschuhen wendiger ist als mit den Skiern, oder? So war das da.
Genau, und ich hatte ja sehr erfahrene Kollegen an meiner Seite, die die Gegend exzellent kennen und auch den Weg bis auf jeden Meter ganz genau kennen. Deswegen habe ich einfach gewusst, ich kann mich auf die blind verlassen.
Zu viel waren Sie in Ihrer dritten Stoßtrupp unterwegs?
Wir waren grundsätzlich zu viert unterwegs, haben uns aber dann aufgesplittet, weil klar war, dass ich als Mediziner relativ schnell zum Verletzten soll. Mhm. Und ich bin dann mit dem Polizeiführer vorgegangen sozusagen, während die anderen beiden dann das schwere Material genommen haben und sich etwas mehr Zeit lassen mussten, weil sie ja wahrscheinlich 20, 25 Kilogramm Gewicht getragen haben.
Wie kann man sich das dann jetzt vorstellen? Sie sind vollbepackt, haben natürlich das schwerste Material, auf das man noch verzichten kann, unten gelassen, aber dennoch, Sie haben einen schweren Rucksack, es ist stockfinster und man muss noch vorausschicken, wie Sie auch gesagt haben, Sie waren auch schon körperlich, hatten einen Lauf hinter sich am Tag, Sie haben fast 2 Stunden Anfahrt mit dem Auto hinter sich gehabt und wussten, Sie müssen da jetzt etliche Höhenmeter hinaufsteigen in für Sie unbekanntes Gelände. Was macht es mit einem?
Na, grundsätzlich, ich hatte Respekt davor, weil ich auch beim Aussteigen aus dem Auto schon gesehen habe, dass der erste schnelle Stoßtrupp mit den Stirnlampen mitten in der Wand war. Und ich habe gesehen, das ist weit weg und die sind noch lange nicht da. Aber grundsätzlich sind wir Gott sei Dank, sonst ging es auch nicht, alle körperlich topfit. Und ich liebe Herausforderungen.
Und Sie haben diese Herausforderung, genauso wie Ihre Kollegen, sehr gut gemeistert. Sie haben ja dann bald einmal, oder nach einiger Zeit haben Sie dann gehört, per Funk nehme ich an, dass schon jemand oben angekommen ist?
Ja, also tatsächlich war die Meldung, dass der Verletzte gefunden wurde. Das haben wir zuerst gar nicht glauben können und das erlebt noch dazu. Das war sehr außergewöhnlich. Wussten wir natürlich nach dem SMS schon, aber dass jemand nach 4 Tagen Abhängigkeit am Dachsteinplateau noch lebt. Wir haben uns gedacht, vielleicht war er in irgendeiner Hütte, hat dort mal einige Tage verbracht und ist dann erst abgestürzt.
Weiß man ja alles, hat man alles nicht gewusst.
Richtig, aber ich habe dann einmal zunächst gehört, er ist gefunden worden, er lebt, er ist auch relativ stabil und er ist in einer Doline. Und habe dann per Funk einmal die Anweisung gegeben, den Patienten bitte in der Doline zu lassen, weil es ja unterirdisch ist, er vor Witterungseinflüssen, vor Schnee und Wind einmal geschützt. Und es ist tendenziell wärmer am Boden der Doline im Vergleich zur Oberfläche, wo der kalte Wind geht. Und es war an diesem Tag sehr kalt. Deswegen wurde der Verletzte zuerst einmal in der Doline belassen.
Wie spät war es da, wo man ihn gefunden hat?
Der Fund des Verletzten war um 4.02 Uhr. Ganz genau, habe ich gerade nachgeschaut in den Unterlagen. Also um 4.02 Uhr wurde er gefunden. Das ist immerhin nur circa 3,5 Stunden nach dem Notruf-SMS. Das ist beachtlich.
Großartig. Die Freude muss da oben sehr groß gewesen sein, dass man ihn auch überhaupt gefunden hat. Jemand, der in einer Doline steckt oder liegt unten, kann ja gar nicht auf sich aufmerksam machen. Sie haben mir das auch erzählt, wenn man im Vorgespräch, wenn man da unten ist, wie gesagt, der Schall geht ja direkt nur nach oben hinauf, wenn man da hinauf ruft.
Genau, es ist nicht immer selbstverständlich, dass man gehört wird, beziehungsweise sogar sehr unwahrscheinlich, weil ähnlich wie die Händestrahlen nur senkrecht nach oben gehen, gehen auch die Schallwellen nur senkrecht nach oben. Und es war, wie der Kollege Christian Ecker berichtet hat, so, dass er wirklich ins Loch aktiv hinuntergeschaut hat und dort unten dann den Patienten gefunden hat.
Das war ein Zufall?
Naja, das war Ergebnis seiner gründlichen Suche.
Gott sei Dank, er hat ihn dann quasi unten, war da ein Lichtschein einer Lampe oder wie hat er ihn gesehen? Es war ja stockfinster. Er hat zwar selber, der Christian Ecker, der Einsatzleiter, hat ja natürlich Stirnlampen und gehabt, aber...
Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, weil es ist ja doch schon einige Jahre aus, hat der Patient selbst Lichtbrennen gehabt, als er gefunden wurde. Also er hatte eine Stirnlampe bei sich mit einem starken Akku. Der Henning K. hatte eine Stirnlampe auch bei sich. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Licht am Boden der Doline gebrannt.
großartig, dass das alles so funktioniert hat. Also er ist gefunden worden, der damalige Einsatzleiter der Bergrettung Gosa, der Christian Ecker, hat sich dann zu ihm abgesellt.
Genau, also der Christian Ecker hat sich zum Verletzten abgeseilt, um ihm einmal erstens zu sagen, dass Hilfe da ist, um die Erstversorgung, soweit es möglich ist, in diesem lebensfeindlichen Gelände durchzuführen und ihm eben auch psychisch vor allem beizustehen. Das ist der Hauptgrund. Das ist für Verletzte sehr wichtig in solchen Situationen, dass jemand an ihrer Seite ist.
Man muss sich das ja auch vorstellen, das sind ja dennoch widrige Bedingungen, da sich abzuseilen, es ist Nacht, es ist kalt, es ist rutschig, es ist aber auch besteht die Gefahr, dass es noch weitere Dolinen gibt, die man nicht sieht.
Ja, absolut. Also die Eingänge der Dolinen sind verschneit, deswegen muss man absolut auf dem Weg bleiben in dieser Situation. Und nachdem aber die Bergretterinnen aus dem Salzkammergut die Gegend so gut kennen, war das Risiko zwar evident, aber sehr, sehr gering.
Wie muss man denn diese Stelle irgendwie absichern?
Ja, wir haben dann einmal grundsätzlich die Absturzstelle mit Skiern abgesichert, damit da auch während des Einsatzes keiner hineinfällt. Das ist wichtig.
In andere nicht bei der Löcher, Rettung andere Dolinen, genau. Und der Christian Ecker hat sich dann abgeseilt, wie wir gesagt haben. Und dann eben quasi einen Monat später hat er uns dann, der Christian Ecker, erzählt in einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten, ich war sehr nervös, weil ich nicht gewusst habe, wie er reagiert. Manche bekommen Panik, andere beginnen zu weinen. Aber er blieb ruhig. Er hat nur gesagt, dass ihm der Tee zu heiß ist und dass er die Rettungsdecke nicht braucht. Da habe ich gewusst, dass er ein bisschen neben sich steht. Und in seinen Augen habe ich die Anstrengung gemerkt. Also da ist sehr gut erkennbar, auch wie es dem Retter an sich gegangen ist, der ganz alle Sinne beisammen haben muss, alles ausloten muss, wie geht's dem Verletzten, wie geht's ihm selber. Er muss ja auch schauen, dass er selber in der Kraft bleibt. Er muss wahrnehmen, wie es dem Patienten auch psychisch geht. Was hat man denn dann gewusst, wie der Gesundheitszustand vom Henning K. ist?
Zuerst einmal noch nicht viel. Ich war ungefähr in der Mitte des Aufstieges, als es dann so war, dass Henning K. sich verschlechtert hat vom Allgemeinzustand her. Das ist etwas, was auch in der medizinischen Wissenschaft beschrieben ist, als Rescue Collapse. Also wenn die Anspannung bei Verletzten, die sehr lange auf Hilfe warten mussten, dann nachlässt und das Adrenalin praktisch sinkt, dann verschlechtert sich der Zustand des Patienten. Und dieser Fall ist dann eingetreten, sodass man sich dann entschieden hat, nachdem er auch ein wenig in Panik verfallen ist, eine Art Notfallbergung doch an die Oberfläche nun durchzuführen und ihn einmal an der Oberfläche dann dort weiter zu behandeln und zu wärmen. Zu diesem Zeitpunkt war ich ungefähr noch eine Dreiviertelstunde, glaube ich, entfernt.
Das macht doppelten Stress, oder? Weil Sie gewusst haben, Sie werden schon gebraucht, sind aber noch nicht oben.
Wir haben das Tempo dann verschärft.
Wahnsinn. Was hatte er denn für Verletzungen, der Henning K.?
Also grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht im Detail die Verletzungen, weil ich ja den Krankenhausbericht nicht kenne und auch aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht auch nicht nennen dürfte. Aber er war an der Schulter verletzt und am Sprunggelenk und er war natürlich unterkühlt, womit zu rechnen ist, als ich ihn untersucht habe.
Aber glücklicherweise war er nicht in Lebensgefahr.
Er war zu diesem Zeitpunkt nicht in Lebensgefahr. Also ich bin in etwa dann, nachdem die Bergung auch etwas gedauert hat, 20 Minuten nach der Bergung bei ihm gewesen, habe ihn untersucht, die Erstversorgung durchgeführt und musste zu diesem Zeitpunkt, nachdem es noch dunkel war, dann auch beurteilen, ob wir die Zeit hatten, auf einen Rettungshubschrauber zu warten, der nur beim Tageslicht fliegt, oder ob wir mit einem bodengebundenen Abtransport über den Weg, über den wir heraufgegangen sind, starten sollten. Und ich habe dann befunden, dass keine Lebensgefahr besteht und dass wir die 1,5 Stunden, war es in etwa bis zum Sonnenaufgang, noch warten konnten. Die zweite Hürde war allerdings, dass zu diesem Zeitpunkt eine sehr, sehr dichte Nebeldecke herrschte und auch nicht völlig klar war, dass der Rettungshubschrauber bis zu uns durchdringen konnte.
Wofür hat man sich dann entschieden?
Ich habe entschieden, wir haben die 1,5 Stunden, um auf den Hubschrauber zu warten. Vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass ein bodengebundener Abtransport auch wieder Gefahren mit sich bringt und wahrscheinlich nach meiner Einschätzung zumindest 6 Stunden gedauert hätte.
Okay, also da muss man ganz schnell entscheiden, mit dem Wissen, dass es sich vielleicht auch anders herausstellen kann, aber man muss eine Entscheidung treffen, ganz wichtig.
Ja, Bergrettungseinsätze bergen an sich sehr viel Dynamik in sich.
Wie war denn das, wie Sie den Henning K. das erste Mal gesehen haben? Haben Sie mit ihm gesprochen? Wie ist das Gespräch verlaufen? Was hatten Sie für einen Eindruck?
Ich habe mit ihm zuerst einmal gesprochen und bin mein Standardschema durchgegangen, wenn man einen Notfallpatienten untersucht, um einmal wirklich die Lebensgefahr auszuschließen. Und dann war es schon sehr emotional, muss ich sagen. Also da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Er hat mir erzählt, für ihn war klar, er würde dort sterben, dass es keine Rettung gibt und dass niemand kommt, ihn zu holen.
Also dass er quasi schon abgeschlossen hatte.
Er hatte mit seinem Leben abgeschlossen, das hat er auch so wortwörtlich gesagt.
Was macht denn das mit einem Menschen? Also er war offensichtlich körperlich nicht sehr schwer verletzt, aber diese psychische Belastung.
Ja, also das ist natürlich schon enorm. Also da ist durchaus auch damit zu rechnen, dass man länger dann damit zu tun hat, wenn man da mehrere Tage in einem dunklen Loch liegt und nicht weiß, ob Hilfe kommt oder nicht. Also das birgt schon ein gewisses psychisches Trauma auch an sich, also auch in sich, neben den körperlichen Verletzungen.
Muss ich generell mal fragen, wie groß stehen denn die Chancen generell, dass jemand nach so einem schweren Sturz diesen überlebt und dann eben noch so viele Tage in der Kälte ausharren muss?
Naja, 12 Meter tief zu fallen, ohne wirklich eine schwere Verletzung, ist an sich schon einmal Glück. Dann noch 3 Tage zu überleben, ohne nennenswert zu unterkühlt zu sein und nur leicht unterkühlt zu sein, das ist auch bemerkenswert. Also diese ganze Geschichte war eine einzige Verkettung von glücklichen Umständen und aber schon auch guter Vorbereitung.
Mhm. Jetzt haben Sie angekündigt, das war der Abtransport schon geplant. Wann hat der dann erfolgt? Wann ist der dann erfolgt?
Also wir hatten das Glück, dass wir einen Bergretter der Alpinpolizei, Adi Harrer, am Einsatzort hatten. Und der konnte schon dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 aus Linz den Tipp geben, dass man in Linz schon über die Nebeldecke praktisch durchdringt, weil dort meistens noch ein gutes Wetterfenster ist.
Und wie viel Uhr ist denn der losgestartet?
Ich glaube, dass der in etwa um 7 Uhr gestartet ist. Ich glaube, die haben um 7 Uhr Dienstantritt gehabt. Mhm. Also um 7.14 Uhr war er bei uns, der Rettungshubschrauber.
Ist schon hell gerade einmal geworden.
Genau, am Sonnenaufgang und ist dann schön über der Nebeldecke praktisch direkt zu uns, zum Dachsteinplateau, zu unseren Koordinaten geflogen. Und wir hatten zwischenzeitlich auch einen Platz vorbereitet, den wir mit Lawinensonden absondiert hatten, wo sich der Hubschrauber mit einer Kufe zumindest abstützen konnte. Und das war für uns dann ein sehr glücklicher Moment, als wir das Rotorgeräusch des Christophorus gehört haben.
Da fällt auch die eigene Anspannung einfach einmal ab, nehme ich
ja,
an, oder?
Ja, also absolut. Uns war allen schon sehr, sehr kalt, weil der Einzige, der wirklich ganz warm eingepackt war, war der Verletzte. Und wir haben zwar sehr gute Kleidung bei der Bergrettung und bei der Alpinpolizei, aber es war trotzdem sehr kalt am Dachstein.
Vor allem, wenn man steht, Sie haben ja nicht sich großartig bewegt.
Wir sind zumindest, bis der Hubschrauber da war, alle gestanden. Und der Rettungshubschrauber ist dann eingetroffen, wurde vom Flugretter, der bei uns dabei war, eingewiesen, hat sich mit einer Kufe wirklich auf eine Kuppe gestützt. Und das war nebenbei gesagt auch eine fliegerische Meisterleistung des Piloten, weil ja die Gewichtsverlagerung gar nicht so ohne ist, wenn man dann so einen Patienten mit 80, 90 Kilo liegend plötzlich in den Hubschrauber schiebt, während er nur mit einer Kufe am Fels balanciert. Und so haben wir den Verletzten dann ratzfatz eingeladen und an das Christophorus-Team übergeben und er wurde dann ins Klinikum eingeliefert.
Ja, wie kann ich mir aber das jetzt vorstellen? Also wir haben gesagt, so gegen 4 Uhr in der Früh ist der Henning K. gefunden worden und als der Hubschrauber gekommen ist, war es jetzt so, ich nehme an, 8 in der Früh, 7, 8, also 7 Uhr ist er weggeflogen, 8 Uhr in der Früh wird es gewesen sein, wo er
dann... Nein, es war sogar um 7.15 Uhr, der Hubschrauber ist sehr schnell unterwegs.
Ah, okay, also der ist relativ schnell gewesen, aber dennoch waren da 3 Stunden. Andererseits frage ich mich jetzt gerade, wie viel Grad hat es zu dieser Zeit da oben gehabt?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren sicherlich unter minus 5.
Unter minus 5 und Sie stehen da oben, Sie warten, müssen natürlich immer einen Blick haben auf den Patienten, der da liegt. Wie verbringt man die 3 Stunden? Was haben Sie da gemacht untereinander? Schlafen kann man ja nicht.
Ja, grundsätzlich ist ja bei der Bergrettung auch in der Kälte die Stimmung immer gut. Und dann ist natürlich ein bisschen Schmäh geführt worden. Wir haben Tee getrunken, von dem wir nicht zu viel hatten, aber ein bisschen was haben wir gehabt an warmem Getränk. Und wir haben unsere Jause aufgeteilt und haben versucht, einfach die Zeit zu überbrücken. Und uns dann zwischenzeitlich, nachdem der Patient abtransportiert wurde, auch wieder etwas bewegt, um nicht gänzlich auszukühlen. Das hat ein bisschen was von Gymnastik gehabt, das wir da oben aufgeführt haben.
Dann kam eben der glückliche Moment, wo der Hubschrauber kommt, wo der Abtransport dann gelungen ist. Das heißt, der Patient war versorgt. Sie wussten, er wird jetzt in das Krankenhaus gebracht. Und Sie, die ganzen Helfer, wie viel waren denn da jetzt noch oben insgesamt?
Also ich glaube, mit der Einsatzleitung im Tal, ich glaube, dass wir oben plus minus 20 Personen waren zu dem Zeitpunkt.
Ja, und sie mussten ja dann auch irgendwie wieder hinunterkommen. Sie hatten ja eine sehr anstrengende Nacht hinter sich, körperlich anstrengend, psychisch anstrengend. Wie haben sie sich entschieden, dass sie wieder hinuntergehen?
Es war dann so, dass zu unserer Sicherheit aufgrund der doch relativ gefährlichen Umstände, muss man sagen, und der dolinenden Umgebung, die Einsatzleitung dann befunden hat, dass wir mit dem Polizeihubschrauber Libelle ins Tal geflogen werden, und wir sind dann am Tau praktisch unterm Hubschrauber hängend ins Tal geflogen. Was eine malerische Kulisse über dem Großersee vor allem war. Also das sind dann auch wieder einige schöne Momente bei allen Strapazen.
Wenn man weiß, dass es gut ausgegangen ist natürlich. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Man muss aber trotzdem auch sagen, dass dieser Einsatz wahnsinnig gefährlich und anspruchsvoll auch für die ganzen Einsatzkräfte war.
Ja, gefährlich ist immer relativ. Wir bei der Bergrettung und auch bei der Alpinpolizei wissen grundsätzlich immer sehr gut, was wir tun und worauf wir uns einlassen. Wenn es wirklich gefährlich ist, können manchmal auch Einsätze einfach nicht durchgeführt werden. Da geht die eigene Sicherheit vor. Aber ein Restrisiko bleibt natürlich bestehen. Das ist richtig.
Hat der Henning K. etwas, sagen wir es sehr platt ausgedrückt, falsch gemacht?
Ich glaube nicht, dass er viel falsch gemacht hat. Das Einzige, was er sicherlich nicht richtig gemacht hat, ist, dass er niemandem gesagt hat, wo er unterwegs ist. Und das zelebriere ich wirklich, wenn es auch nur ein kleiner Berg ist. Wenn ich unterwegs bin alleine, weiß immer jemand, wo ich bin und wann ich wieder da bin.
Grundsätzlich ist es aber wahrscheinlich anzuraten, dass man nicht alleine geht.
Ja, grundsätzlich spricht nichts dagegen, alleine unterwegs zu sein. Aber natürlich zu zweit ist erstens lustiger und zweitens auch sicherer, wenn irgendwas passiert.
Mhm. Dieser Einsatz war in der Geschichte fast einzigartig, weil die Rettung vom Henning K. ist als das zweite Wunder am Dachstein bezeichnet worden, denn bereits 32 Jahre davor, fast kurioserweise auf den Tag genau, hat sich ein ähnlicher Einsatz dort oben im ewigen Eis abgespielt, nämlich am 4. November 1985 ist damals ein 40-jähriger Amerikaner von Helfern aus dem ewigen Eis gerettet worden. Er hat nach einem Bergunfall insgesamt, das muss man sich vorstellen, 19 Tage lang dort oben schwer verletzt überlebt. Henning K. war somit das zweite Wunder vom Dachstein und hat's gut überlegt, haben Sie mit ihm noch irgendwann einmal Kontakt gehabt nach seiner Rettung?
Nein, wir hatten dann nie Kontakt. Wir wollten natürlich auch jetzt nicht die psychischen Wunden praktisch wieder aufreißen oder Salz in diese psychischen Wunden streuen. Mhm. Er hat uns einen Dankesbrief dann geschrieben an alle Retter, der sehr emotional war und der in uns, glaube ich, auch viel Glücksgefühl ausgelöst hat.
Das ist schön, wenn man auch diese Anerkennung spürt und merkt, dass dem Patienten dann den Umständen entsprechend gut geht, dass das alles gut gegangen ist, ausgegangen ist.
Ich war in der Tat sehr froh, dass alles gut gegangen ist, als ich wieder festen Boden unter meinen Füßen hatte und im Tal gut angekommen bin und vor allem auch endlich wieder ins Warme gekommen bin.
Wie war dann die Stimmung unten, wie Sie alle unten waren?
Ja, die Stimmung unten war dann sehr gut und aufgelockert. Es haben schon die ersten deutschen großen Fernsehsender angerufen, warum ein Deutscher 4 Tage nicht gerettet wird von der österreichischen Bergrettung. Somit hatten wir dann auch gleich was zu lachen. Und es hat dann Gulasch gegeben für die Einsatzkräfte und wir sind dann noch, ich glaube, 2-3 Stunden zusammengesessen und haben den Einsatz etwas Revue passieren lassen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist sicher wichtig, dass man dann in der Gruppe, in der Mannschaft noch einmal den Einsatz bespricht und einfach das noch loslässt, auch wahrscheinlich mit Worten, diesen Einsatz, oder?
Ja, genau. Also erstens einmal grundsätzlich, um besser zu werden, sollte man auch darüber sprechen, was nicht gut gelaufen ist. Das war in diesem Fall aber nicht viel, Gott sei Dank. Mhm. Und auch für die eigene Psychohygiene ist es wichtig, einfach über das Erlebte zu sprechen und ein bisschen nachzudenken und darüber zu reden, wie haben die anderen Kollegen und Kolleginnen das erlebt.
Mhm. Sie sind ja gemeinsam mit den anderen Helfern am 19. Dezember dann darauf folgend, also im Jahr 2017 in Linz geehrt worden für diesen Einsatz. Wie war das für Sie, sowas wichtig für die Mannschaft auch, dass dem quasi öffentliche Danksagung ausgesprochen wird?
Also mir persönlich ist öffentliche Danksagung jetzt nicht so wichtig, weil wichtig ist einfach, dass dem Patienten gut geht und dass wir alle gemeinsam für die gute Sache arbeiten. Es war aber dann schon diese Ehrung sehr feierlich, um wirklich noch mehr Details über diesen ganzen Ablauf des Einsatzes zu erfahren, weil natürlich am Tag des Einsatzes das gar nicht im vollen Umfang zu begreifen war, was da alles passiert ist.
Ja, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt, in dem wir von wie es eben mein Studiogast Dr. Jakob Ebner ausgedrückt hat, einem der großartigsten und zugleich abenteuerlichsten Rettungseinsatz, den es in der Geschichte der oberösterreichischen Bergrettung je gegeben hat, gehört haben. Herr Dr. Ebner, vielen Dank für Ihr Kommen, dass Sie uns von diesen sehr emotionalen Erlebnissen erzählt haben, dass Sie uns daran noch einmal teilhaben lassen.
Ja, vielen Dank. Das war sehr nett.
Und nun bleibt mir noch, mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der neuen Folge des Blaulicht-Podcasts und die erscheint am Samstag, dem 6. Dezember.